Thema, wie kann man mehr belebt werden, wie kann man mehr erquickt werden. Und ich verrate euch die Lösung ganz zu Beginn dieser Predigt. Das können wir nur, wenn wir zu Jesus Christus hingehen, auf ihn zugehen, nur wenn wir uns in seine Gegenwart hineinbegeben. Und nun zum Predigttext. Der steht in Matthäusbrief 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich habe bewusst dieses Bild gewählt, das habe ich auf dem Jungfraujoch gemacht mit meiner Drohne, denn das ist ein Ort, der grundsätzlich ein Ort der äußeren Ruhe ist. Wenn nicht gerade ein Helikopter oder eine Drohne in der Luft schwirrt, kann man auf 3.500 Metern zur Ruhe kommen. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht, die ihr nach Hause nehmen dürft, um zum Beispiel am Kühlschrank aufzuhängen. Ich möchte zum Beginn noch kurz beten. Ja, danke, Jesus Christus, hast du uns eingeladen, dass wir zu dir kommen dürfen, um uns auffüllen zu lassen von deinen Eigenschaften, von deiner Güte. Und ja, du hast deine Gründe, warum du uns eingeladen hast zu dir. Und das möchten wir heute Abend entdecken, herausfinden. So bitte ich dich, leite du mich, Heiliger Geist, durch diese Predigt. Und öffne unsere Herzen und Augen, um zu verstehen, was du gemeint hast, Jesus, als du diese Einladung ausgesprochen hast. Ich bitte dich, dass wir heute Abend mit neuen Erkenntnissen und erfüllt von deiner Ruhe, deinem Frieden nach Hause gehen dürfen. In Jesu Namen. Amen. Ja, die Kernaussage dieses Bibeltextes ist, Jesus sagt, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken, denn ich bin voller Sanftmut und von Herzen demütig. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wenn ihr euch in meine Abhängigkeit begebt, wenn ihr einfach zu mir kommt mit allem, was euch belastet, dann wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Halleluja. Ja, wie können wir diese Einladung von Jesus Christus annehmen, umsetzen? Das Ziel von heute Abend ist es, ein Verständnis zu gewinnen, was dieser Bibeltext aussagen will, dass wir auch nach Hause gehen dürfen mit einer Möglichkeit zur Umsetzung. Ich möchte auch noch den Kontext erwähnen, als Jesus diese Einladung ausgesprochen hat. Das Matthäusevangelium 11 beginnt damit, wir lesen davon, dass Jesus in weitere Städte zog, um die rettende Botschaft auch in diesen Städten zu verkünden. Dann geht es kurz um Johannes den Täufer, der im Gefängnis saß und der von Jesus hörte, der krasse Wunder tat und dann Boten aussandte, um sich zu vergewissern, ob das auch stimmt, ob diese Wunder wirklich geschehen ist. Dann folgt ein kurzer Teil darüber, wo Jesus ein Urteil ausspricht über die Städte, über die Zeitgenossen in den galiläischen Städten und seine Zuhörer hart konfrontiert, wie wir in Vers 20 lesen. Dort steht, dann begann Jesus mit harten Worten über die Orte zu sprechen, in denen er die meisten Wunder getan hatte und die Menschen hatten sich doch nicht geändert. Und erst am Ende dieses Kapitels kommt der Aufruf, die konkrete Einladung. Es wird auch betitelt mit die neue Lebensordnung. Stellt euch mal folgende Begebenheit vor. Jesus stand vor einer Menge in den Städten, welche seine Gnade verachteten, die er ihnen schenkte, und vor einer Menge, die ihn ablehnten. Trotz aller Ablehnung und Anfeindung ließ sich Jesus nicht entmutigen und ruft unerschrocken: Kommt alle! Ich will euch Ruhe geben. Ja, wenn wir in unserem menschlichen Leben auf dieser Erde in einen Erschöpfungszustand geraten oder einfach schon nur müde sind, dann muntert uns Jesus auf in den Worten, genau ihr, kommt zu mir. Ich habe euch einen Übersetzungsvergleich mitgebracht. Gerne die nächste Folie. Genau, in der Hoffnung für alle, dort steht: die ihr euch abmüht und unter eurer Last leitet. Und die Enge übersetzt: die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ja, abmühen und plagen sind definitiv Dinge, die sehr ermüdend sind. Dann gibt es zwei Kennzeichen für die, die kommen sollen. Dazu schauen wir uns den Urtext an. Gerne die nächste Folie. Dort gibt es das Wort, das griechische Wort kopiao, das heißt müde. Und das bedeutet, das meint das Müdsein, welches nach schwerer körperlicher Arbeit auftritt. Und dann gibt es das griechische Wort portio. Dies hingegen meint das Schwerbeladensein in Zusammenhang mit Verantwortung. Also sowohl die innerlich Müden wie die äußerlich Müden und Beladenen, Schwachen werden hier angesprochen. Sie alle dürfen kommen und gewiss sein, die Ruhe in Jesus Christus zu finden. Und das bist du und ich, die hier angesprochen sind. Wir werden irgendwann in unserem Leben mal müde werden. Und jetzt mache ich eine Live-Umfrage. Wer fühlt sich gerade jetzt in diesem Moment etwas müde oder beladen, soll aufstrecken? Ja, fast mehr als die Hälfte. Morgen früh werden es vielleicht alle. Und es ist doch so, dass wir eigentlich jeden Abend müde sind. Das ist auch der Grund, warum wir uns ins Bett legen. Und da sagt auch Jesus: komm zu mir, ich möchte mit dir sein in der Nacht. Er ruft uns in den Schlaf. Ja, diese Ruhe zu erhalten, das ist ein reines Geschenk. Du kannst es nicht erarbeiten, um diese Ruhe zu erlangen. Es verhält sich so ähnlich wie mit der Gnade, denn das ist genauso einfach ein bedingungsloses Geschenk. Jesus spricht hier eine Einladung aus und fordert uns auf, diese Einladung anzunehmen, umzusetzen. Es ist Jesus offenbar sehr wichtig, denn sonst würde er es nicht so klar und deutlich sagen. In den nachfolgenden zwei Versen unterstreicht und begründet er diese Einladung auch. Wenn ich zum Beispiel jemanden einlade an ein Geburtstagsfest oder wo auch immer, dann ist es mir ein Bedürfnis, dass diese Person auch kommt. Und genauso ist es Jesus auch ein Bedürfnis, dass wir zu ihm kommen. Wir gehen weiter zu Vers 29. Dort fügt Jesus hinzu, wie wir zur Ruhe kommen sollen. Und er sagt auch noch: lernt von mir, und erklärt warum. Er sagt: ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich darf euch hier den einzigen Bibelvers vorstellen, wo die Charaktermerkmale von Jesus beschrieben sind, wo er sein eigenes Charakterbild offenbart, sonst wird es immer von anderen Menschen beschrieben. Jesus ist das Paradebeispiel, was Demut und Sanftmut anbelangt. Und auch hier lohnt sich ein Blick in eine wörtliche Übersetzung. In der Hoffnung für alle steht: vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Und jetzt gehen wir weiter zum Wort Joch. Was ist ein Joch? Ich habe euch ein Doppeljoch mitgebracht. Wer hat das schon mal gesehen? Ein Waagescheid, ein Doppeljoch? Okay, einige. Meine Generation, ich habe das erste Mal gesehen im Zusammenhang mit der Predigt. Genau, das ist ein Doppeljoch. Oder ein sogenanntes Waagescheid. Ich habe folgenden biblischen Befund über das Joch gefunden. Es wird etwa 75 Mal verwendet und der hebräische Das hebräische Wort für Joch verteilt sich ungefähr auf gleich vielmals Waage wie Joch. Also Waage und Joch heißen im Grundtext das Gleiche. Am häufigsten wird im Alten Testament das Joch als Bild der Herrschaft verstanden, sprich eine Form der Abhängigkeit, Unterwerfung. Es ist ein Sinnbild für beispielsweise Sklaverei, lesen wir in Jeremia 27, 28, Knechtschaft unter einem Tyrannen, 1. Könige 12, oder unter der Last eines Königs zu stehen, Jesaja 47, 6. Wir lesen an zwei Stellen im Alten Testament, wo das Joch zerbrochen wird. Jeremia 30, 8, aber zuerst lese ich Jesaja 9,3. Dort steht: Denn du hast das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie zur Zeit Midians. Und Jeremia 30,8. Es soll aber zu jener Zeit geschehen, spricht der Herr Zebaoth, dass ich sein Joch von deinem Hals zerbrechen und deine Stricke zerreißen werde, so dass er nicht mehr den Fremden dienen muss. Ja, das Joch wurde im Alten Testament als etwas Knechtschaft, verstanden wie eine Knechtschaft oder Sklaverei. Doch das meint Jesus nicht mehr heute und darauf kommen wir später. Aber noch etwas mehr zu diesem Material, diesem Waagescheit oder Doppeljoch. Es meint, es ist ein Holzbalken oder ein Rahmen, mit welchem Tiere, Zugtiere, Lasten, Pflüge, Wagen tragen. Und da sehen wir ein Beispielbild und können gleich weitergehen. Und das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. In 5. Mose steht, es dürfen nie zwei verschiedene Tiere sein. Darum gehen wir weiter zum dritten Bild. Und hier seht ihr eben dieses Waagescheit, wo ich euch mitgebracht habe. Das ist die gleiche Funktion wie ein Joch, das über die Schulter gespannt wird, einfach etwas anders. Und dieses Joch sagt uns mindestens drei Dinge. Erstens, dass es zur Arbeit da ist. Jesus hat uns nicht Ruhe geschenkt, damit wir dann ein Leben lang einfach still und ruhig bleiben können und nichts tun sollen. Nein, der Christ trägt ein Joch und dieses ist da zum Arbeiten. Und zwar zum Arbeiten für Jesus, der es uns auferlegen möchte. Was heißt das? Zum Arbeiten, sein Reich zu bauen, ihm nachzufolgen, den Missionsbefehl, Matthäus 28, auszuführen, in Taten umzusetzen, für ihn alles zu geben. Wir sind Diener und Nachfolger von Jesus mittels seiner Hilfestellung, dem Joch. Zweitens, das Joch erleichtert uns die Arbeit um ein beträchtliches. Dieses Bild zeigt, wie Lasten getragen, geschleppt werden. Den Tieren fällt es viel einfacher, durch das Joch Lasten zu transportieren. Wie viel übler würde es einem Tier gehen, wenn es das nicht hätte? Denn dann würden die Stricke blutige Wunden in das Fleisch des Tieres schneiden. Es würden schmerzhafte Wunden entstehen und einige Arbeiten wären gar nicht erst möglich. Und genauso ist es mit dem Joch, welches Jesus seinen Gefolgsleuten nachfolgen auferlegt. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, es erleichtert die Arbeit. Es macht sie erst fähig, sie zu tun. Und es gab früher sogar noch Menschenjoche, sprich, wo Menschen etwas, ein Joch aufgespannt bekamen und die Felder beackerten. Das ist gar nicht vorstellbar. Und noch drittens, das Joch gibt Zielsicherheit für den, der es trägt. Was würde das Tier für Seitensprünge machen auf dem Ackerfeld, wenn es nicht ein Joch hätte und jemand, der es lenkt und in die richtige Richtung lenkt? Das Joch dürfen wir also als Kompass, als Erleichterung und als Wegweiser sehen. Wir Christen dürfen froh sein, immer wieder die Korrekturen, Lenkungen durch das Joch Jesu, sprich auch oft durch den Heiligen Geist, zu empfangen und den Richtungswechsel zu vollziehen. Und noch etwas mehr zu diesem Doppeljoch. Oft gehen unter einem Joch zwei Tiere. Sie helfen sich gegenseitig. Sie teilen die Lasten, die Schmerzen, die Arbeit. Und stellt euch mal vor, ihr müsstet das alleine ziehen. Ihr wärt alleine da unten dran. Es würde sich verziehen. Der Pflug hinten dran könnte man gar nicht mehr richtig ziehen. Es würde irgendwas geben. Und es wäre super anstrengend, mühsam, erst gar nicht möglich. Und bereits vor 2000 Jahren gab es schon diese Joche. Und sie wurden in der Regel immer von zwei Zugtieren benutzt. Und wir können das Joch folgendermaßen verstehen, wenn Jesus uns einlädt, sein Joch auf uns zu nehmen. Erstens, Jesus ist der Zweite, der mit dir an diesem Joch sein möchte und mit dir durch das Leben gehen möchte, dir helfen möchte, all deine Schwierigkeiten anzugehen. Oder der zweite Punkt ist, wir können Jesus oder sein Joch, das er sagte, als Ganzes verstehen, als Hilfsmittel, als dieses Waagescheid, dass er die ganze Hilfestellung ist, das ganze Werkzeug ist. Nebst dem, dass er sagt, nehmt mein Joch auf euch, sagt er auch, lernt von mir. Damit meint er, lernt Nachfolger zu werden von mir. Jesus ist sanftmütig und demütig. Und das heißt auch, ein Nachfolger sollte sanftmütig und demütig sein. Und diese beiden Eigenschaften, die sind gar nicht so einfach. Ich habe zwei Töchter, habe ich gesagt. Manchmal die Ältere macht sie irgendetwas, wo uns verärgert und wollen wir nicht. Und dann ist es für mich immer wieder eine Challenge, sanftmütig zu bleiben. Oder ein anderes Beispiel, in der Ehe. Ich erwische mich immer wieder mal, wenn ich rechthaberisch bin gegenüber meiner Frau und dann einige Sekunden, Minuten später überführt werde und merke, hey, das war jetzt stolz, das war nicht demütig. Und dann auf meine Frau zugehe und das ihr auch kommuniziere. Ja, wenn wir lernen, zu Jesus zu gehen, wenn wir lernen, sein Joch auf uns zu nehmen, das Leben mit ihm zu teilen, dann wird unsere Seele eine besondere Ruhe finden, wie sie die Welt nicht kennt. In einem Kommentar vom bekannten Autor Fritz Rienecker, ein Theologe, der hat geschrieben, wir leben in einer sehr stressigen und unruhigen Welt. Aber die Ruhe der Seele, eine innere Sicherheit und Festigkeit gegen allem gegenüber, darf der Jünger immer wieder geschenkt bekommen. Diese innere Ruhe kommt aus der Nähe dessen, der mit unter dem Joch geht und der Herr des Alls ist. Diese innere Ruhe kommt aus der Nähe dessen, der mit unter dem Joch geht und der Herr des Alls ist. Ein wunderschöner Kommentar. Zusammenfassung dieses Verses. Jesus fordert uns konkret auf, sich ihm anzuvertrauen. Die Kernbotschaft von Jesus war es, folgt mir nach. Und dieser Vers bestätigt es auch, warum. Man könnte das Wort Joch jetzt auch ersetzen durch Hilfestellung. Nehmt meine Hilfestellung an. Oder das Wort durch Erleichterung ersetzen. Nehmt meine Erleichterung an. Zusammengefasst, wenn wir uns Jesus anhängen, ihm nachfolgen, sprich ihm auch alles abgeben, ihm uns anvertrauen, seine Hilfestellung annehmen, dann erhalten wir Ruhe für unsere Seelen. Und nach dieser Ruhe lechzt unsere Seele immer wieder mal. Und wir gehen weiter zu Vers 30. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und meine Last ist leicht. Das heißt nicht, dass wir Christen keine Probleme, keinen Versuchungen mehr gegenüberstehen oder keine Arbeit oder Kummer im Leben als Christen haben. Aber es bedeutet, dass wir sie nicht alleine zu tragen haben. Wir sind mit dem zusammen gejocht, der uns in jeder Situation die Gnade gibt, die ausreicht, um das durchzustehen, wo wir drinstehen und Mühe haben. Und die enge Übersetzung gefällt mir hier besonders gut, schon eingeblendet. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Im letzten Vers dieses Kapitels kommt also Jesus noch einmal auf das Joch zu sprechen. Und das Joch meint hier definitiv keine Knechtschaft, keine Sklaverei. Im Gegenteil, das Joch stellt einen Halt dar, eine Hilfe, verleiht ein Ziel, eine Sicherheit und einen Sinn im Leben. Ein sehr schöner Kommentar von MacDonald. Der schlimmste Fehler, den ein Gläubiger machen kann, ist zu versuchen, die Last des Lebens unter einem Einzelgeschirr zu tragen. Gott wollte nie, dass jemand seine Last alleine tragen muss. Deshalb handelt Jesus nur mit Jochen. Ein Joch ist ein Geschirr für zwei und der Herr selbst möchte einer von beiden sein. Er möchte die Arbeit jedes schweren Auftrages mit uns teilen. Das Geheimnis für Sieg und Frieden im christlichen Leben findet man, indem man das Einzelgeschirr des Selbst ablegt und das befreiende Joch, Doppeljoch des Herrn annimmt. Welche Hilfen bieten uns die Welt, um zur Ruhe zu kommen? Da gibt es Coachings, Fitness, Ferien, Wellness, Massage. Und Jesus sagt, ich bin der Ort und die Quelle der Ruhe. Bei mir könnt ihr euch erholen, denn ich will euch erquicken. Und hey, das ist auch noch kostenlos verglichen mit der Welt. Ja, also ein Beispiel, das ihr euch vor Augen führen könnt. Das Auto muss immer wieder mal getankt werden. Es kommt sonst zur absoluten Ruhe. Da gehen wir an eine Tankstelle und lassen es auftanken. Oder wenn ihr kein Auto habt, ihr alle habt ein Handy, das wird auch mal müde, komplett müde, erlöscht und es muss aufgeladen werden. Und so können wir uns vor Augen führen, sollen wir uns bei Jesus aufladen gehen. Ich wünsche mir, dass wir zwei Dinge mitnehmen aus diesem Text. Erstens, dass Jesus Christus das Vorbild ist in Sanftmut und Demut. Jesus ist das Prachtexemplar und Sondergleichen in dem. Und zweitens, dass wir zu Jesus in die Ruhe gehen. Nicht erst, wenn wir sterben. Nein, bereits jetzt, heute und morgen. Dass wir diese Einladung von Herzen annehmen. Stell dir vor, wenn du nächstes Mal müde oder beladen bist. Jesus ist dein Partner am Joch. Und die Eigenschaft seines Jochs sind Sanftheit und Leichtigkeit. Und noch kurz, ich bin schon etwas länger dran, noch 2-3 Minuten, dann kommen wir noch in eine kurze, stille Zeit. Wie komme ich zur Ruhe? Mein Mentor Gerhard Pfeil, der heute auch da ist, der hat mir beigebracht, diese stillen Zeiten, die sind unentbehrlich. Und mit stillen Zeiten meint er, einige Minuten lang in eine Phase zu gehen, wo man seine Gedanken komplett ablegt. Und das habe ich angefangen, auch wenn es jetzt nur 5 Minuten sind. Aber dann sage ich, Jesus, ich unterordne mich deinen Gedanken, ich möchte jetzt einfach nur dir zuhören. Und dann konzentriere ich mich auf seine Stimme. Und ich höre sie immer wieder, wie mir dann der Heilige Geist ein Ding nach dem anderen aufzeigt. Und dann schreibe ich mir das auch auf. Oder ein anderer Punkt, wo ich zur Ruhe kommen kann, ist im Lobpreis. Nicht, wenn ich mitsinge, sondern wenn ich einfach da bin und mich vor seinen Thron begebe. Ja, warum sollen wir in die Ruhe zu Jesus kommen? Damit wir seine Stimme besser hören können. Denn der Satan liebt es, abzulenken. Seine beste, wichtigste Absicht ist Ablenkung. Wenn wir auf Gottes Stimme hören, wenn wir auf Jesus hören, dann kann er uns beschützen und gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Und drittens, um aufzutanken in seiner Liebe, Ruhe, Sanftmut, Langmut, Friede, Kraft und Hoffnung. Galater 5, 22. Ich finde es wunderbar, die WhatsApp-Nachrichten, die ihr in den nächsten Tagen erhalten werdet. Ich möchte euch auch ermutigen, diese einigen Minuten in Anspruch zu nehmen und es mitzumachen. Und jetzt zum Abschluss der Bibelvers aus Jesaja 40, 31, den ich mitgeben möchte, der das so wunderbar untermalt. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und das Harren heißt im Hebräischen, eifrig zu warten und hoffen für, wie ein Jäger wartet, bis das Tier vor seine Linse kommt. Und das können wir besonders gut, wenn wir Matthäus 6,6 befolgen. Wenn wir in die stille Kammer gehen, die Türe schließen, auf die Knie gehen oder wie auch immer und nur mit Gott alleine sind und zu ihm beten. Und noch ein Schlussgedanke. Es kommt ja der Adler vor. Und der Adler fliegt mit der Thermik, aus der Thermik, aus der warmen Luft. Und so können wir oder sollen wir auch den Wind des Heiligen Geistes nutzen, um so wie ein Adler zu fliegen, um uns so tragen zu lassen wie ein Adler. Da kommt nämlich richtig weit. Und wenn wir uns zu Jesus in die Ruhe begeben, dann wird das Leben einfacher und besser. Und ja, ich möchte euch gleich nach dem Gebet einladen in eine stille Zeit, wo wir einfach 2-3 Minuten noch vor unseren König Jesus Christus kommen und ihm alles abgeben, wo wir ihn bitten, dass er zu uns spricht. Und um zu Jesus in die Ruhe zu gehen, dem geht etwas voraus, dass du dich einmal für Jesus entschieden hast. Und es gibt auch Leute, die hören das noch nach. Und möglicherweise gibt es auch jemand, der heute da ist und das noch nie gemacht hat, diese Entscheidung für Jesus getroffen hat. Oder vielleicht gibt es eben Leute, die heute Abend müde und beladen sind. Und für euch möchte ich beten. Ja, Jesus, ich danke dir für deine Einladung. Wir sollen zu dir kommen. Wir können nur bei dir Ruhe und Kraft finden. Und ja, ich bitte dich für alle Menschen, die hier sind, die sich noch nie entschieden haben für dich. Ich bitte dich, dass sie die Entscheidung treffen. Und wenn du möchtest, kannst du das Gebet in deinen eigenen Worten sprechen. Und ja, Jesus, ich bin vor dich. Ich erkenne, ich bin sündig. Ich brauche dich. Ich bitte dich um Vergebung für meine Sünden. Ich bitte dich, dass du mich erfüllst mit deiner Gegenwart und ich möchte zu dir in die Ruhe kommen. Und ich bitte dich, Herr, für jeden Einzelnen, der beladen und müde ist heute Abend oder dann zu diesem Zeitpunkt, wenn er es nachhört, ja, dass wir alle lernen, wie wir zu dir in deine Ruhe kommen können. Führe und leite uns, wunderbarer Heiliger Geist. In Jesu Namen. Amen.